Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 19. Februar. Das heißt, es ist wieder Zeit für ein neues, schönes Interview. Doch bevor wir uns dem Ganzen widmen, trinken wir natürlich erstmal unseren Tee. Ich habe mir diesmal wieder einen Tee mitgebracht. Und zwar, diesmal ist das ein, tja, da steht nur Guten Morgen Tee drauf. Ja, also Guten Morgen, was auch immer das bedeuten mag. Gucken, wie der Tee schmeckt. Warte. Tja, na, was schmeckt der? Der schmeckt fruchtig-minzig, so eine ganz merkwürdige Mischung aus Beeren und Minzen zusammengemischt. Okay, wird nicht mein Lieblingstee, das kann ich dir auf jeden Fall schon verraten. Aber darum soll es nicht gehen. Ich durfte vor einigen Wochen mit jemandem sprechen und dieses Gespräch habe ich jetzt für dich. Nach dem Interview hören wir beiden uns nochmal ganz kurz, dann erzähle ich nochmal ein bisschen was zu der Person. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit dem Interview.
Hallo, ja, hier ist Susanne Bonn, freischaffende Bücherfrau und Kirchenmusikerin aus Lindenfels im Odenwald. Das muss man nicht unbedingt kennen, das ist so zwischen Darmstadt und Heidelberg die Gegend.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Magst du vielleicht erzählen, was so dein Schreibgenre eigentlich ist? Weil du bist ja auch Autorin, du hast auch so ein paar Bücher geschrieben. Was ist so dein Genre? Was für Werke schreibst du?
Ja, beim Schreiben, das ist hauptsächlich Fantasy. Mhm. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich als Übersetzerin unterwegs und da kommen auch relativ viele Sachbücher, überwiegend Kochbücher. Ich bin auch schon andere Dinge, aber wie gesagt, in letzter Zeit ist es sehr nahrhaft, was da an Projekten reinkommt. Ich schreibe vor allem Fantasy, gelegentlich auch mal Historisches und habe mich auch schon an anderen Krimis versucht, allerdings nicht sehr erfolgreich.
Okay, aber du hast es ausprobiert und ich finde, das ist immer so eine Sache, ja. Wenn man etwas ausprobiert, kann es nicht schaden. Also
dann kann es auch irgendwann mal klappen, ja.
Richtig, richtig. Man, ja, wie heißt es schön? Versuch und Irrtum, glaube ich, hat dieser komische Spruch, den es irgendwie gibt. Aber genau. Ja. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Kannst du dazu etwas erzählen?
Oh, das hat eigentlich sehr früh angefangen. Also ich habe schon Geschichten erzählt, bevor ich mit den Buchstaben auf Papier so klargekommen bin. Und als ich das dann konnte, dann fing halt das Aufschreiben an. So in dem Stil.
Okay. Und dann hast du schon ganz früh schon angefangen, mit Kochbüchern zu schreiben.
Die Kochbücher sind erst spät gekommen.
Okay. Ist das, wenn ich mir so ein Kochbuch vergegenwärtige und du das dann irgendwie damit arbeiten musst, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie so deine Arbeit aussieht diesbezüglich?
Beim Übersetzen.
Ja.
Jetzt, ja.
Genau.
Ja, wie gesagt, das meiste sind Sachbücher und ich bekomme irgendwann von dem Verlag, der da zuständig ist, die PDF-Datei, hoffentlich vollständig mit allen Bildern und Tabellen und was halt so dazugehört und löse mir den Text raus und packe ihn in Omega-T. Da sind schon, sagen wir, die Textbausteine von vielen anderen Kochbüchern drin. Und das hilft dann natürlich, wenn die Rezepte immer anfangen mit Zwiebelschälen und Hacken, kurz anbraten und was auch immer dann man mit Zwiebeln so macht, wenn man anfängt zu kochen. Und ja, das muss ich dann natürlich noch gründlich überarbeiten, wieder schön in Form bringen und im Zweifelsfall auch mal in den Laden gehen und gucken, was tatsächlich auf der Packung von diesem und jedem Produkt draufsteht, wenn man das dann kaufen will. Oder auch mal was nachkochen. Habe ich auch schon gemacht.
Okay.
Ja, und ja, gerade heute habe ich jetzt wieder so eine größere Übersetzung abgeliefert und die erscheint dann irgendwann im Lauf des Frühjahrs beim AT-Verlag.
Okay, wow. Welche Sprachen übersetzt du?
Also die Kochbücher sind überwiegend Englisch und Fantasy-Romane übersetze ich aus dem Spanischen derzeit.
Wow, okay. Wie viele Sprachen sprichst du denn, wenn ich mal so fragen darf?
Ja. Sprechen eher weniger, aber solange das alles brav auf dem Papier steht, komme ich mit, was haben wir, Englisch, Spanisch, Niederländisch und Russisch einigermaßen klar.
Wow,
Also
okay.
das sind die Sachen, die ich studiert habe, die ich als Ausgangssprache für Übersetzungen anbiete, sagen wir es mal so.
Nicht schlecht. War das schon immer so ein Wunsch von dir, so eine Übersetzertätigkeit? Oder wie ist das dazu gekommen, dass du also Übersetzungen anbietest?
Ja, das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Traumberuf, aber irgendwie war das schon so, als ich angefangen habe, als Kind Englisch zu lernen, wusste ich, dass das eine spannende Sache ist, da die Texte aus der einen Sprache in die andere zu kriegen. Und da habe ich dann drauf hingearbeitet, so ungefähr ab der 5. Klasse.
Also ich muss sagen, ich finde das sehr respektabel, weil ich stelle mir das so schwierig, oder in meiner Fantasie klingt das so, ich habe ein Werk, was jemand in irgendeiner XYZ-Sprache geschrieben hat, und ich habe meine Muttersprache, meine Sozialisation und mein kulturelles Verständnis logischerweise dann auch. Und dann versuche ich das, was die Person damit aussagen möchte, wenn es ein Fantasy-Werk ist oder wenn es ein Kochbuch ist, irgendwie in eine andere Sprache zu übertragen. Also, da gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Fallstricke, auf die man achten muss. Wie hast du das geschafft, dass du da tatsächlich ich würde mal sagen, den Geist in Anführungszeichen des Menschen, dessen Werkes du dann übersetzen sollst, dem treu zu bleiben? Oder sagst du, das ist eigentlich ganz einfach?
Ja, sagen wir mal, wie gesagt, ich habe da seit der 5. Klasse drauf hingearbeitet. Ich habe das studiert. Ich arbeite jetzt seit beinahe 30 Jahren in dem Beruf. Also da ist auch schon viel automatisiert so
Okay.
inzwischen. Das läuft einfach im Kopf und in der Leitung zwischen dem Kopf und den Fingern und der Tastatur dann mit, ohne dass ich da groß drüber nachdenken brauche. Ja, klar, natürlich, es kommen auch immer wieder Dinge, die jetzt noch nicht so aufgetaucht sind oder in diesem speziellen Buch gibt es dann Problem XY und da muss man sich dann halt noch mal genauer mit befassen. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, kommt einigermaßen was Brauchbares dabei raus, wenn ich mich dran setze.
Okay, ja, also ich find's gut, und ich glaube auch, dass solche Menschen wie du, die Übersetzertätigkeit macht, die sorgen ja im Endeffekt dafür, dass wir Lesenden, die nicht all den Sprachen mächtig sind, dass wir überhaupt diese Werke dann haben, dass wir unsere Lieblingsbücher in die Finger bekommen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, weil ja,
Ja.
es ist sehr wertvoll, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja.
Wie stehst du denn, also als eigene, als selbstständige Autorin, wenn man eigene Werke dann verfasst, kann ich mir vorstellen, dass es noch immer ein grundlegender, ein anderes Herangehen ist, als beispielsweise, wenn man Werke von anderen Menschen übersetzt. Wie hast du da oder hast du da für dich persönlich grundlegende Unterschiede festgestellt? Also nicht nur in der Art und Weise, dass du was schreibst, sondern auch in dem Denken im Endeffekt. Gab es da für dich irgendwie etwas?
Ja, das sind ja schon zwei unterschiedliche Arten, mit dem Text zu arbeiten. Ich meine, wenn ich eine Übersetzung vor mir habe, dann ist der Text ja eigentlich schon fertig und ich muss probieren. Ja, das ist eigentlich wenn ich selbst schreibe, ist das dann der zweite Schritt. Also wenn ich meine Rohfassung fertig habe, muss ich die auch überarbeiten. Und bei Übersetzungen bin ich dann eigentlich schon ja nicht nur einen Schritt weiter, sondern mindestens zwei. Denn ich gehe mal davon aus, dass die Rohfassung dann auch, dass da auch schon alle Logiklöcher gestopft sind und ja, eben schon ein schlüssiger, brauchbarer Text vorliegt. Und ich muss mich dann um die sprachliche Seite kümmern. Und wenn ich selbst was schreibe, dann muss ich bis dahin noch viele andere Arbeitsschritte erledigen, die ja im
Okay.
anderen Fall der Autor, die Autorin schon hinter sich hat, bis der Text bei mir auf dem Schreibtisch liegt.
Wie viele Texte übersetzt du? Also gibt es da, kannst du so eine Hausnummer irgendwie geben? Übersetzt du am Tag Texte oder ist das je nach Auftragslage unterschiedlich?
Ja, das ist schon nach Auftragslage unterschiedlich, aber ich führe jetzt halt auch schon ziemlich lange Statistik, damit ich irgendwas Schönes habe, worauf ich meine Angebote dann basieren kann. Und ich rechne ungefähr so mit 2500 Wörtern am Tag.
Okay. Das ist nicht wenig, würde ich mal sagen.
Selber schreiben bin ich wesentlich langsamer.
Ja, gut. Respektabel. Finde ich wie ich gut. Was liegt dir denn eigentlich am liebsten, also am besten, oder was am besten klingt, das klingt blöd. Was liegt dir denn am meisten? Eher Sachbücher, Kochbücher, oder Fantasy zu übersetzen, zu lektorieren? Was ist so eher deine Stärke oder dein Interesse? Vielleicht ist das eher so.
Ja, das Interesse, warum ich das ursprünglich mal angefangen habe, das war tatsächlich Romane übersetzen, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich dann dabei tatsächlich gelandet bin. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass da verschiedene Genres, Textsorten bei mir vorbeikommen. Ich habe jetzt gerade wieder, wie gesagt, ein Kochbuch abgegeben. Das liegt der nächste Fantasy-Roman an und das finde ich ehrlich gesagt gerade sehr erfreulich.
Wie viele Seiten haben so die Werke, die du, also zum Beispiel das Kochbuch, wie viele Seiten hatte das gehabt, das letzte?
Das hatte ungefähr 260 Seiten, aber halt Kochbuch. Ich meine, auf der einen Seite ist ein schickes Bild und auf der anderen Seite ist das Rezept. Da kamen dann ungefähr, ich glaube, 60.000 Wörter oder so zusammen insgesamt. Das ist ja für einen Roman dann eigentlich doch eher wenig. Ja gut, meine eigenen Romane sind immer so kurz, aber
ja,
die handelsüblichen Fantasy-Romane, die sind schon mal eher doppelt so lang oder sogar noch länger.
Ja, das stimmt. Kommen wir zu deinen Büchern tatsächlich. Du hast ja History- und Fantasy-Romane geschrieben. Wenn du jetzt einem neuen Leser, einer neuen Leserin deine Werke beschreiben solltest, mit einem Satz beschreiben solltest, wie würde dieser Satz lauten, wenn das überhaupt geht?
In einem Satz.
Ich weiß, das ist fies. Du kannst auch zwei Sätze benutzen.
Ja, gut. Ja, der Satz lautet vielleicht, versuch's mal mit Gemütlichkeit.
Schön.
Weil das ist eigentlich mein Ziel, wenn ich was schreibe, wenn ich Leuten was zum Lesen anbiete, sozusagen, dann möchte ich, dass sie sich damit wohlfühlen und sich darauf verlassen können, jawohl, es geht gut aus, wir bekommen kein unnötiges Gemetzel. Und man kann sich mit dem Buch entspannen und gemütlich aufs Sofa packen.
Schön. Ja, das ist, also du bist eine cozy Romanautorin.
So, ja.
Gut, ja, ist doch auch, ist, finde ich schön. Und das auch bei Fantasy, auch bei deinen historischen Romanen, dir gelingt dann ja scheinbar dieser Balanceakt einfach, dass du, obwohl du über eine historische Sache schreibst, trotzdem den Leuten dann so ein gutes Gefühl vermittelst.
Das ist zumindest mein Ziel. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, die Mittelalter-Krimis von Alice Peters zu lesen. Und ich finde, die bekommt das wunderbar hin und die sehe ich dann da so ein bisschen als Vorbild für das, was ich schreibe.
Schön. Bei deinen historischen Werken, gab es dann eine besondere oder eine Epoche, die dich besonders interessiert? Und wenn ja, warum?
Meine historischen Werke, das sind zwei Mittelalter-Krimis. Und da kamen verschiedene Dinge zusammen. Ich fand das die Epoche ohnehin spannend und habe dann auch so ein bisschen mit hier Mittelaltermarkt mit organisiert und so weiter und so fort. Und habe historische Tänze gemacht und ähnliche Dinge. Und dann kam halt praktischerweise auch auf dem Buchmarkt gerade die Nachfrage nach Mittelalter-Krimis. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du das mal. Und es hat zumindest für die beiden Bücher gereicht. Das dritte, das liegt noch in der Schublade. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal fertig. Und ja, schau, was damit passiert.
Wieder, ich glaube, dass es nie zu viele Bücher geben kann, würde ich mal so sagen.
Ja.
Also. Kommen wir zu deinen zwei Werken. Und zwar, das eine Werk heißt Der Verbannte auf dem Eisenhof und das andere Werk heißt Der Jahrmarkt zu Jakobi.
Ja.
Kannst du etwas über diese beiden Werke erzählen? Worum geht es da?
Also Der Jahrmarkt zu Jakobi. Fangen wir mal damit an. Das ist sozusagen mein Erstlingswerk. Das ist, ich glaube, 2008 erschienen ursprünglich. Das ist also ein Mittelalter-Krimi, der spielt hier in Lindenfels. Und es geht um eine Gruppe von Spielleuten, die da zum Jahrmarkt anrücken Und dann, ja, liegt leider einer von ihnen eines Tages tot im Gebüsch. Und die anderen versuchen herauszufinden, wie das zustande gekommen ist und vor allen Dingen allen Leuten klarzumachen, dass sie damit jetzt nichts zu tun haben, dass sie keine Unruhe in die Stadt bringen und andere Dinge, die man denn den Spielleuten eben so nachsagt und die sie dann in Schwierigkeiten bringen können.
Spannend. Ja, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also das finde ich, ja.
Gut.
Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall, ja. Und in deinem anderen Werk?
Der Verband auf dem Eisernhof, das ist ein Fantasy-Roman. Der ist jetzt also ganz neu. Der ist letztes Jahr im Oktober erschienen. Das war Self-Publishing. Mhm. Und darin geht es um einen jungen Mann, der, naja, ein paar nicht so optimale Entscheidungen getroffen hat im Leben. Und das endete damit, dass er jetzt eben verbannt auf einem abgelegenen Hof im Gebirge sitzt. Und die Lage ist nicht so richtig gemütlich für ihn. Und er hat aber Freunde, die dann versuchen, ihm beizustehen und ihn da rauszuholen. Dann gibt es noch diverse politische Verwicklungen, die da eine Rolle spielen. Und ja, am Ende sitzen hoffentlich alle friedlich wieder zusammen und trinken ihren Apfelwein.
Okay. Wie bist du auf die Ideen dazu gekommen? Also was hat dich inspiriert?
Ja, das spielt in einer Fantasy-Welt, die mich schon seit vielen Jahren begleitet. Und eigentlich alle Ideen, die mir so zufliegen im Lauf des Jahres, da probiere ich dann halt mal aus, kann ich das in dieser Welt unterbringen? Und da ist halt schon ja ziemlich viel herangewachsen, wo ich da sozusagen andocken kann. Und ja, die Ideen, die tauchen halt einfach im Lauf des Jahres auf. Ich meine, dann habe ich da was zum Übersetzen, Lektorieren vor mir und denke, nee, also eigentlich müsste es hier jetzt an der Stelle ganz anders weitergehen. Oder in dem speziellen Fall, nee, warte mal, das war ja was ganz anderes. Dann kommt in der Zeitung irgendein Bericht von ja irgendwelchen politischen Zwischenfällen und ich denke mir, ja, das könnte da eigentlich in dieser Welt sich auch so abgespielt haben, so Leute könnten da auch rumlaufen und solche Dinge tun und dann bauen wir das doch auch mit in den Roman ein und so kommt dann eins zum anderen.
Und die ganzen Sachen kannst du die alle im Kopf behalten, weil du arbeitest ja eigentlich dauerhaft nur mit deinem Kopf, sei es Übersetzung, sei es Lektorierungstätigkeiten, da stelle ich mir schon eine enorme Anstrengungen vor oder hast du dir da auch irgendwie Tricks überlegt? Irgendwie hast du das alles notiert? Hast du irgendwie so dein schlaues Büchlein, was du mit dir rumschleppst oder?
Ja, das mit dem schlauen Buch, das funktioniert nicht so richtig. Wenn ich mir was auf Papier notiere, dann ist immer das Papier weg, wenn ich es brauche. Ich versuche alles irgendwie in elektronisch zu notieren, entweder in alles in eine Datei oder in mehreren Dateien in einem Ordner und da ist dann hoffentlich alles zur Stelle und wird nicht aus Versehen gelöscht oder was da sonst noch Lustiges passieren kann. Und wie gesagt, hoffentlich denke ich auch rechtzeitig dran, das aufzuschreiben. Denn das ist ja immer so, man glaubt ja, die tolle Idee, die weiß ich morgen früh auch noch und dann ist er aber trotzdem weg.
Ja, ich würde mich davon auch nicht ausnehmen, dass mir das auch so manchmal ein-, zweimal öfters passiert. Okay, bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. Ja. Gut. Wenn du jetzt mal so eine Idee du hast eine Idee bekommen, hast dann dir was notiert und am nächsten Tag denkst du an die Idee dran, denkst du, ah, ich hatte mir doch da was notiert. Und du vielleicht keine Übersetzungsaufgabe, keine Lektorierungsaufgabe an dem Tag hast, wie würde dann so ein Schreib- oder ein Schreibtag bei dir aussehen? Hast du Rituale oder bist du eine, die sich einfach hinsetzen kann und die Ideen kommen, spulen einfach nur aus dir raus und du schreibst und schreibst, bis es dann irgendwie abends ist oder bis du eine Pause benötigst? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, nee, die Pausen, die plane ich also schon von vornherein ein. Ich muss mir sagen, von dann bis dann habe ich jetzt Schreibzeit und in der Zeit möchte ich so und so viele Wörter schaffen und dann geht es meistens auch recht gut, dann kriege ich das auch hin. Also ich meine, inzwischen habe ich auch so ein bisschen einen Überblick, was realistisch ist, an einem Tag zu schaffen oder in einer Stunde zu schaffen und dann geht das eigentlich ganz gut. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt sonst nichts zu tun, dann plane ich auch gleich so Sachen ein wie recherchieren, vielleicht schon mal in Richtung Cover denken oder Klappentext vorbereiten oder solche Dinge, die ja auch irgendwie dazugehören, bis das Buch dann fertig ist. Oder meinetwegen eine Karte zeichnen, braucht man ja für Fantasy-Romane auch immer mal wieder.
Und das machst du alles selbst oder lagerst du irgendwas an extern aus?
Bisher habe ich noch nichts ausgelagert. Ich meine, ich kenne ein paar freundliche Menschen, wo ich dann sagen kann, hier kannst du mal meinen Text bitte besser lesen und oder guck dir mal das Cover an, kann man das so lassen oder solche Dinge. Oder lies mal den Klappentext, ist der einigermaßen verständlich, ansprechend.
Schön.
Was auch immer er sein soll, verkaufsfördernd. Aber im Großen und Ganzen ist das so, man hilft sich gegenseitig. Das ist jetzt kein bezahlter Auftrag an andere Profis.
Okay, aber schön. Also schön, dass du da so ein Netzwerk hast an Menschen, netten Menschen, auf die du zurückgreifen kannst. Das ist so, finde ich ganz, find ich gut. Was würdest du sagen, wer sollte deine Werke lesen? Also mal abseits davon, dass das Menschen sind, die vielleicht so ein bisschen so ein cozy Krimi-Fantasy-Werk vielleicht suchen. Hast du da einen idealen Leser oder Leserin vor Augen?
Ja, ich stelle mir da immer so ein bisschen auch mich selbst dabei vor, auf der Suche nach Lesestoff. Denn das war, okay, als ich noch jung und frisch war, war das schlimmer. Inzwischen hat es ein bisschen nachgelassen, aber man kann nie zu viele Bücher haben. Ja. Und auch wenn Bücher kaufen und Bücher lesen zwei verschiedene Hobbys sind, letzten Endes ist doch das Ziel, das, was man gekauft hat, dann auch zu lesen. Oder war es zumindestens.
Ja.
Okay. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Zielgruppendefinitionen, weil das ist so ein bisschen auch so ein bisschen Leute in Schubladen packen, aber eigentlich passt niemand genau in eine Schublade, sondern immer in ein paar mehr.
Aber das ist doch eigentlich schön, weil wenn du keine Schublade oder wenn du einen Menschen nicht in eine Schublade packen kannst, dann sagst du einfach, eigentlich schreibe ich für alle Menschen, die entspannte Werke suchen, die entspannten Fantasy-Roman suchen, entspannten Krimi suchen. Das ist doch eine schöne, ich würde sagen, eine schöne Definition von Menschen, die deine Werke lesen sollen.
Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Also ich muss jetzt nicht wissen, ob die Person dann das Buch in der Badewanne liest oder wie alt sie ist oder welchen Beruf sie hat, aber
Hauptsache, sie haben eine gute Zeit mit deinen Werken.
Genau.
Ja. Finde ich schön. Kommen wir noch ein bisschen mal zu dir als Person zurück, denn bei der Recherche ein bisschen habe ich herausgefunden, dass du in sehr, sehr vielen Ländern schon gelebt hast und studiert.
Naja, also.
Also, ich würde mal sagen, mehr als der Durchschnitt. Ohne jetzt die Statistik genau vor Augen zu haben, aber rein vom Gefühl her.
Ja gut, ich war 4 Jahre in den Niederlanden oder um genau zu sein, tatsächlich in Holland. Und ich habe ein Auslandssemester in Spanien gemacht und ich war 2 Monate in Moskau. Das waren so die großen, längeren Auslandsaufenthalte. Da bringen andere Leute mehr zusammen und auch abenteuerlichere Dinge.
Also. Aber es gibt auch viele, die nicht die Erfahrung machen. Und das sind ja schon, also mal in Moskau zu sein, finde ich schon etwas Besonderes. Das ist.
Ja, ich glaube, das war auch ganz gut, dass ich das damals gemacht habe, als sich die Gelegenheit ergeben hat. Inzwischen würde ich da sehr die Finger davon lassen.
Ja. Kann ich, ja, das würde ich auch glauben. Das ist auf jeden Fall etwas schwierig, sagen wir es mal so.
Ja.
Würdest du sagen, dass du da irgendetwas mitbekommen hast, was dich als Mensch vielleicht geprägt hat, was vielleicht sogar eine Auswirkung gehabt hat auf dein späteres Tun? Gab es da so etwas? Oder war es alles einfach nur interessant?
Ja, also das gehörte ja eigentlich zum Studium. Und das gehört auch beim Übersetzen dann dazu, dass man von der Kultur vom Land vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen hat, als das, was in Büchern steht oder in der Vorlesung drankommt. Ich will es jetzt nicht so genau festlegen, aber es ist einfach was anderes, wenn man ein bisschen Alltag miterlebt hat.
Glaube ich. Schön. Also Gibt es ein Land, was du vielleicht noch mal gerne besuchen würdest, so um vielleicht deinen Werken noch einen anderen Spin zu geben? Gibt es da so etwas, was du sagen wirst, was dich noch mal interessieren könnte?
Ja, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr von Spanien sehen und es zieht mich halt auch immer ein bisschen so Richtung Schottland, Irland, so in die Gegend oder weiter nach Norden, so Norwegen. Island wäre ja auch mal ganz nett, aber ja.
Schön, ja. Ja, wer weiß, vielleicht lesen wir irgendwann ein Werk, was in Island spielt oder ja, ein
Ja.
Island-Krimi. Wer
Das könnte
weiß.
sein, ja.
Ja, finde ich 400. Wenn du an deine ersten ja, Übersetzertätigkeiten denkst, wie war das, als du das allererste Mal etwas übersetzen musstest? Gab es da irgendwie eine Überraschung, wo du gar nicht mit gerechnet hast? Weil meistens sagt man so, zwischen Theorie und Praxis ist immer ein Unterschied. Man kann im Studium und so oder in der Zeit noch so viel lernen, sich noch so viel damit auseinandersetzen. Aber irgendwann hat man da eine Aufgabe und dann denkt man sich, oh, gab es so etwas bei dir?
Ja, ich habe eine Zeit lang mit verschiedenen Übersetzungsagenturen zusammengearbeitet und habe dann nicht immer rechtzeitig Nein gesagt, wenn eine neue Anfrage reinkam. Und auf diese Weise bin ich auch an ein paar sehr überraschende technische Übersetzungen gekommen, für Dinge, von denen ich mir nie hätte träumen lassen, dass es die überhaupt gibt und dass es die in einem Ausmaß gibt, dass man dafür Dokumente übersetzen muss, Bedienungsanleitungen oder technische Spezifikationen.
Oh, jetzt bin ich neugierig. Darfst du das erzählen? Magst du das erzählen?
Das ist eigentlich relativ kurz. Ich habe zum Beispiel mal mit einer mit der Beschreibung einer Fensterheber-Testanlage zu tun bekommen.
Nochmal, bitte, warte mal, schon mal ganz kurz. Ein
Also
Fensterheber.
Fensterheber am Auto, ja. Und
Ja.
nicht etwa dieses Teil, was da eingebaut wird, sondern die Anlage, worauf dieses getestet wird, bevor man es einbaut.
Oh, wow.
Oder was auch sehr abstrus war, war ein Gerät, das von Würstchen, so den Wienern oder wie man sie so kennt, die Haut abschält, um dann irgendwas anderes, die irgendwie anders weiter zu verarbeiten. Bin noch nicht dahinter gekommen, wozu die dann gebraucht werden ohne ihre
Großartig.
Wurstpelle. Aber ja, dafür gibt's eine Maschine, die das macht. Und
Oh,
man musste
wie.
da irgendwie die Bedienungsanleitung für übersetzen.
Ich finde die Vorstellung gerade so großartig. Ja, das ist jetzt die Würstchen-Pell-Maschine. Okay, und die soll ich jetzt übersetzen? Oh, okay.
Ja.
Schön. Das finde ich, ja.
Dann bleibe ich irgendwie doch lieber bei Kochbüchern, unter so einem Eintopf oder einem schönen Kuchen oder was, da kann ich mir was drunter vorstellen.
Das glaube ich auch. Es stelle ich mir bei dann auch, also wenn du so ein Kochbuch hast, hast du dann vorher schon gegessen oder hast du diesen Fehler gemacht, den vielleicht einige Leute machen, mit hungrigen
Nee.
Magen einkaufen zu gehen?
Das dauert ja schon ein bisschen länger, bis das Buch fertig ist. Also da komme ich dann in verschiedenen Sättigungszuständen dran.
Okay, aber
Und auch,
schön.
ja, wie gesagt, bei dem Laden durchstreifen nach den Produktnamen, da kommt dann mit der Zeit auch der Hunger auf, ja.
Schön. Also, ja, also wenn ich demnächst mal wieder ein Kochbuch sehe, dann werde ich auf jeden Fall an dich denken und werde dann sagen, ah, okay, das, ja, finde ich auch schön. Ach, es ist so schön, dass es so viele unterschiedliche Berufe gibt, die sich mit Literatur irgendwie, also mit Literatur in der Gänze auseinandersetzen.
Ja.
Das ist eine schöne Sache. Wenn du dazu deine Bücher geschrieben hast, da gerade bei Fantasy-Werken oder dadurch, dass du ja zwei so eigentlich sich komplett gegensätzliche Genres bedienst, Fantasy, also primär fiktional und dann historische Sachen, wo sich so Sachen auf reellen Gegebenheiten beziehen. Wie hast du dieses Graduelle hinbekommen, dass das tatsächlich noch was Reelles hat und dass das Fiktive fiktiv bleibt? Beziehungsweise, was ist dir schwer gefallen? Also, oder was ist dir leichter gefallen? Ich weiß, es sind zwei Fragen.
Ja, also die Überschneidungen sind doch schon relativ groß. Denn auch wenn ich bei den historischen drangehe und die Sachen möglichst genau hinbekommen will, es lässt sich nicht zu allem eine brauchbare Quelle finden und letzten Endes schreibe ich halt doch einen Roman und keine Doktorarbeit. Also ich kann dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal sagen, jo, der Regionalhistoriker, der diese Theorie aufstellt, passt mir jetzt besser ins Konzept und eigentlich sind alles andere auch nur Theorien dazu, wie das im Mittelalter hier ausgesehen hat. Und dann suche ich mir die schönste aus. Und umgekehrt ist es bei Fantasy so, oder zumindest bei den Sachen, die ich schreibe. Ich versuche das einigermaßen so hinzubekommen, dass auch meine Welt irgendwie eine realistische Geschichte hat. Also, dass es da Entwicklungen gibt in der Gesellschaft und wenn da jetzt größere Auseinandersetzungen kommen, dann haben die für die nächsten 10 Jahre oder so Konsequenzen. Das versuche ich da irgendwie mit zu berücksichtigen.
Okay.
Also da kommt dann doch auch schon ein bisschen Recherche zusammen.
Kannst du da sagen, wie lange du da so dran sitzt?
Ziemlich lange. Also wenn nicht irgendwo ein Abgabetermin droht, dann kann sowas dann auch mal wieder für etliche Jahre in der Schublade verschwinden. Und dann kommt es irgendwann wieder raus, weil ich das doch spannend finde. Da. Also ich habe jetzt gerade im Herbst den ersten Teil einer Geschichte geschrieben, die trage ich schon seit den 1980er Jahren mit mir rum. Wie gesagt, bei den Mittelalter-Krimis musste es ein bisschen schneller gehen. Da gab es dann einen Verlag, der einen Abgabetermin haben wollte und da musste das dann von der ersten Idee bis zum fertigen Buch ein bisschen, musste ich mich da ein bisschen dran halten. Aber auf die Art und Weise werden dann die Sachen auch fertig.
Ja. Kannst du gut unter Druck arbeiten? Also bei so Deadlines stelle ich mir gerade bei so kreativen Menschen dann doch schon mal eine Herausforderung.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie weit die noch weg ist. Mhm. Also ich habe eine Zeit lang auch Computerspiele und solche Dinge gemacht und da war dann, hieß es dann, ja, das muss aber spätestens morgen Abend fertig sein. Und mit Zeitverschiebungen hin und her kam es dann halt erst morgen früh. Okay. Aber wenn ich so ein Kochbuch vor mir habe mit 60.000 Wörtern, dann kann ich da ja so ein bisschen vorher abschätzen, ja, so und so lange wird es dauern. Dann machen wir noch ein bisschen, wenn es geht, noch einen kleinen Aufschlag drauf, damit die Zeit nicht knapp wird. Und so lässt sich das dann mit der Deadline so kombinieren, dass es zum bestimmten Termin fertig ist und ich mich aber trotzdem nicht, dass ich da doch nicht so stark unter Druck stehe.
Also man merkt, dass du auf jeden Fall sehr organisiert bist, sehr strukturiert bist. Also,
irgendwie schaffe ich das immer, diesen Eindruck zu erwecken. Okay. Kommt mir nicht immer selbst so vor.
Okay, gut. Aber ich muss sagen, ich finde es respektabel, dass du eine Geschichte, die du seit den 1980er Jahren mit dir herumträgst, veröffentlicht. Also dass du die so lange mitziehen lassen hast und sie dann trotzdem veröffentlicht hast, spricht ja auch für jemanden, die A, nicht aufgibt und B, die Dinge zu Ende bringt. Also das klingt für mich für jemand, der strukturiert und organisiert ist und auch, dass du Deadlines hinkriegst, finde ich schon beeindruckend.
So. Ja, also für diese eine Geschichte, die so lang am Leben geblieben ist, gibt es halt auch einige, die dann hinten runtergefallen sind, die wahrscheinlich nicht mehr das Licht der Welt erblicken werden.
Aber vielleicht war es auch für diese eine Geschichte wichtiger, dass die das Licht der Welt erblickt, als gerade die anderen.
Vielleicht, ja. Hm. Mal sehen, was draus wird, wenn ich sie denn tatsächlich rausbringe.
Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Das würde ich schon mal so sagen.
Gut, und das freut mich doch.
Es gibt noch eine andere Sache zu dir, denn du bist nebst deinen vielen beruflichen Tätigkeiten, die du machst, bist du auch noch Bloggerin. Du hast auch einen eigenen Blog, La Ballade. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja. Also das ist eben meine Website und ich versuche dann da so ein bisschen darzustellen, woran ich gerade arbeite oder was ich gerade Spannendes abgeschlossen habe, was an Veröffentlichungen demnächst zu erwarten ist. Und halt vielleicht auch mal ein paar Gedanken dazwischen. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie regelmäßig betreue oder speziell voranbringe, so im, wo man sagt, jawohl, ich bin Bloggerin.
Das, okay. Aber ist doch schon ein guter Ort, wo man auf jeden Fall, wo man mehr über dich in Erfahrung bringt und mehr, wenn man auf dem Laufenden einfach gehalten werden möchte. Was bringt jetzt die Susanne demnächst für neue Werke raus? Worauf können wir uns freuen? Das ist doch auch eine schöne Adresse. Ja. Und denke ja. ich, man will, dass das trotzdem Zeit in Anspruch nimmt, die ja eh bei deiner, ich würde es mal sagen, also es wirkt so auf mich, bei deiner knappen Zeit, die du für all deine unterschiedlichen Tätigkeiten hast. Also, ja.
Die Auftragslage ist ja auch nicht immer so ausgeglichen, dass ich sagen würde, ich mache da jetzt fröhlich meine jeden Tag von 9 bis 5 und dann habe ich 3-4 Wochen Urlaub. Sondern das, ich weiß halt manchmal hinterher, dass ich jetzt die letzten 14 Tage hätte Urlaub machen können. Aber ich habe dann halt in der Zeit kann ich dann halt was für einen Blog schreiben oder halt was für meinen nächsten Roman schreiben oder was in der Richtung unternehmen.
Also Langeweile kommt bei dir nie auf.
Nee, nicht so sehr.
Wie sieht das, also auf deinem Blog steht auch noch drauf, dass du, das hast du ja am Eingangs auch bei deiner Vorstellung kurz gesagt, du bist ja Kirchenmusikerin, war das richtig?
Ja, wie heißt das so schön, im Nebenamt.
Okay, im Nebenamt. Wie wichtig ist Musik für dich und inwiefern ist Musik etwas, was auch in deinen Werken eine Rolle spielt? Kannst du dazu?
Eigentlich ziemlich. Ich habe eine Zeit lang bei jeder Geschichte, die ich angefangen habe, überlegt, kann ich da irgendwie einen Musiker drin unterbringen?
Oh.
Und inzwischen ergibt sich das irgendwie automatisch. Es laufen einfach immer irgendwie Leute rum und machen Musik oder es gibt was zu feiern. Und dann muss ja auch jemand da für die Partystimmung sorgen.
Schön. Ja. Das ist, ja, also auf jeden Fall, dann, wenn man deine Werke liest, dann hat man gleich etwas Musikalisches im Ohr, weil man dann darauf achten muss, wo die Musiker gerade sind. So ein,
ja.
Finde ich auch schön. Spielst du selbst Instrumente oder singst du?
Ja, singen lasse ich besser sein. Das ist dann mehr so Richtung Trubadix.
Entschuldigung.
Aber ja, ich spiele Orgel in groß und in klein. Also die in der Kirche steht mit ihren 16 Registern und Pedal und Manual und alles, wie man sich das so vorstellt. Und halt, ich habe halt auch 2 Mini-Versionen, die man auf den Schoß nimmt und dann mit der linken Hand die Luft macht und mit der rechten Hand spielt.
Wow.
Und ja, die mag ich auch sehr gerne. Die kann man auch, ja, irgendwo mit hinnehmen und sich dort hinsetzen und mal eine Runde vor sich hinspielen.
Schön. So eine, also, ich finde es beeindruckend, dass so viele Leute Musik, also ich finde musikalische Menschen sehr beeindruckend, weil leider ist das eine Fähigkeit, die mir nicht vergönnt worden ist. Deswegen, ich höre dann mehr zu.
Aber ja, ich muss ehrlich sagen, das wurde mir auch nicht unbedingt nachgesagt, dass ich musikalisch bin. Das war halt mehr so ein bisschen dranbleiben und nicht aufgeben. Und halt, ja, die Sachen machen, die ich spannend finde und halt mit denen ich irgendwie zu Rande komme.
Ja.
Also ich bin jetzt da nicht die große musikalische Überfliegerin. Das geht alles ein bisschen mühsam mit Üben und genau hingucken und ja, das gehört halt bei so Sachen auch dazu.
Ja, aber es ist schön, also es klingt auf jeden Fall für mich so, als ob du bei all deinen Sachen, dass du jeder Sache die maximale Aufmerksamkeit schenkst, sei es von deinen Übersetzertätigkeiten, wenn du deine eigenen Werke schreibst und jetzt bei der Musik, dass du nichts für gegeben annimmst, sondern dich damit auseinandersetzt, dem die Zeit gibst und dann im Endeffekt auch du, dass du deinen Lesenden, deinen Hörenden und auch die Auftraggeber, dass du damit denen eine Wertschätzung entgegenbringst, weil husch, schnell machen. Ich würde sagen, das können die meisten, aber bei dir wirkt es eher so genau das Gegenteil. Sagst du, wenn du etwas machst, dann machst du es auch richtig und konsequent.
Ich gebe mir zumindest Mühe, dass es
schön,
dass es möglichst gut wird.
Finde ich super. Mhm. Was hat dich also in deiner beruflichen Laufbahn so am meisten überrascht? Weil du hast ja sehr viel, oder deine Tätigkeiten, die du ja machst, oder seit einigen Jahren, wie ich das richtig noch im Kopf habe, oder seit vielen Jahren, nicht seit einigen Jahren, bist du selbstständig. Und Selbstständigkeit stellt, habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, hat gewisse Risiken. Was hat dich denn bei der Selbstständigkeit am meisten überrascht? Gibt es da irgendetwas?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich hatte auch, sagen wir mal, selbstständige Vorbilder. Und das war für mich eigentlich immer das Ziel, als Übersetzerin selbstständig zu arbeiten. Ich war ja eigentlich im Prinzip nur 4 Jahre mal tatsächlich fest angestellt mit Bürojob und allem. Und was mich dann hinterher ja, doch etwas erschreckt hat, war, es gibt bei mir keine hauseigene IT-Abteilung. Das war da bei der ESA ein bisschen anders. Wenn der Computer rumgesponnen hat, dann gab es Menschen, die man anrufen konnte, und dann kam da gleich in kurzer Zeit jemand über den Flur und hat das Ding wieder in Ordnung gebracht. Und da musste ich mich dann halt allein mit rumschlagen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Aber es war eigentlich immer mein Gedanke, ich bin selbstständig und ich will das aufrechterhalten und so weitermachen. Und ja gut, ich bin jetzt auch wieder fest angestellt bei der Kirche, aber das ist halt ein Job, denn da kann ich 2,5 Stunden pro Woche abrechnen. Das ist irgendwie was anderes, als jeden Tag bei meinem Arbeitgeber im Büro zu erscheinen.
Das glaube ich. Würdest du das, wenn du nochmal dein Leben quasi leben, würdest du nochmal diese Entscheidung bis Selbstständigkeit oder Angestelltenjob, würdest du das nach wie vor so handhaben?
Ja, ich denke schon.
Okay.
Das eigentlich bin ich so recht zufrieden mit meiner Situation. So mal abgesehen davon, was halt außenrum so alles läuft. Aber so für meine berufliche und private Situation kann ich mich nicht beschweren.
Schön. Das ist doch die Hauptsache. Also, ja,
Ja.
finde ich gut, weil du damit im Endeffekt den Leuten auch ein bisschen Mut machst, dass die vielleicht auch mal die Selbstständigkeit vielleicht mal ausprobieren, weil man kann nur gewinnen, würde ich mal behaupten. Und die auf jeden Fall Erfahrungen gewinnen.
Ich denke, das kommt auch ein bisschen auf die Person an. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die sich in einem Betrieb mit mehreren anderen wohler fühlen, als die ganze Zeit daheim allein am Schreibtisch zu sitzen. Das ist ja auch nicht so wirklich jedermanns Sache.
Stimmt, das stimmt. Und jetzt mal eine etwas lustiger oder, naja, lustig ist vielleicht, doch vielleicht also einfach nur so ein Gedankenspiel. Wenn du für einen Tag jemand anders sein dürftest, und zwar Schriftstellerin, Musikerin, Reisende, weil das sind ja alles Sachen, die in deinem Leben schon mal vorgekommen sind,
Ja.
was würdest du davon wählen, wenn du nur eine Sache wählen dürftest?
Also am ehesten wäre es Reisen. Für einen Tag
Okay.
ist das vielleicht unrentabel, aber man kann da ja auch schon mal probieren, wie weit man kommen kann an dem einen Tag. Oder was für eine schöne Wanderung man an dem einen Tag machen kann. Oder sowas in der Richtung. Aber
Okay.
Reisen würde mich da wirklich am ehesten reizen. Meinetwegen
Schön.
auch mal einen Tag in die Bahn setzen und durch die Gegend fahren, gucken, an welchem Bahnhof ich strande.
Ich glaube, da gibt es viele Menschen, die der deutschen Mann, die diese Erfahrung der Deutschen Bahn schon mal gemacht haben. Ohne das.
Ja, ich habe auch schon recht gute Erfahrungen mit der Bahn gemacht, aber ich muss zugeben, das war im vorigen Jahrhundert. Da musste ich eine Zeit lang regelmäßig pendeln und man musste einmal umsteigen auf der Strecke mit 2 Minuten Zeit und das hat eigentlich jedes Mal geklappt.
Wow.
Ja, ich bin nachträglich noch beeindruckt davon, dass das geht.
Okay. Also Deutsche Bahn, wenn ihr jetzt gerade zuhört, Susanne Bonn hat euch gerade ein Lob ausgesprochen. Das ist doch, ja, finde ich sehr, sehr schön. Kommen wir zu unseren, so ein bisschen zu unseren letzten Fragen. Was, wenn du ein Werk machen dürftest, und zwar, du hättest zwei über dein Leben. Wäre das eher ein etwas Musikalisches oder wäre das eher etwas Schriftliches, was dein Leben so ein bisschen vielleicht zusammenfassen würde? Für was würdest du dich entscheiden?
Also das ginge eher in Richtung Roman, würde ich sagen. Ich habe auch schon da so Ansätze unternommen, das irgendwie mein Leben in Fantasy zu fassen, aber so richtig spannend war es dann ja doch nicht. Wir sind keine Drachen und Dämonen und sonstigen gefährlichen Zeitgenossen begegnet. Aber ja, wenn ich das irgendwie so darstellen müsste, dann wäre es eher Roman als ein Lied.
Okay, auch so. Dann habe ich eine Frage, die stelle ich immer wieder, denn ich finde, das ist einfach eine sehr wichtige Frage und gerade du als Kreative, die so viel kreative Sachen macht und ja, genau, also die so viel Kreatives macht. Wie stehst du dem Thema künstliche Intelligenz gegenüber? Also dieser generativen Sache, die Dinge für einen macht.
Der stehe ich ziemlich ablehnend gegenüber. Also, eine der Agenturen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat dann auch mal angefangen, die Computerspiele per KI übersetzen zu lassen. Und das Ergebnis war einfach, man löscht den Kram, den das Ding übersetzt hat, und fängt von vorne an.
Schön.
Das war einfach die sinnvolle Vorgehensweise. Es hat halt nur etwas länger gedauert, weil, wie gesagt, man muss denn die Sachen dann erstmal löschen. Und möglichst auch vergessen und nicht probieren, daran zu verbessern. Das wäre sinnlos gewesen.
Okay. Ich würde mal behaupten, dass diese Einstellung und diese Erfahrung, das teilen einfach sehr, sehr viele einfach. Es ist ein Werkzeug, was, ich weiß nicht, ich korrigiere mich da gerne, wenn ich das falsch sehe, aber die im kreativen Bereich eigentlich nichts zu suchen hat, nichts verloren hat.
Ja, so würde ich das im Großen und Ganzen auch sehen.
Hoffen wir mal, dass es auch aus dem Bereich einfach verschwindet, würde ich mal behaupten.
Ja, ich meine, man kann ja optimistisch bleiben.
Exakt, genau das,
Ja.
ja. Susanne, kommen wir zu unserer letzten Frage. Was können die Lesenden von dir in Zukunft noch erwarten? Was ist bei dir noch so, also mal abseits von deinen Übersetzungstätigkeiten, aber so auf der Schriftstellerebene, gibt es da etwas, worauf sie sich noch freuen können?
Ja, also ich arbeite gerade an der nächsten Fantasy-Geschichte, die jetzt demnächst fertig werden soll. Wenn es nach meinem Plan geht, dann würde sie im Februar erscheinen. Die ist auch sehr mu musiklastig und märchenlastig und trägt den schönen Titel Blaumeise Sturzflug.
Schön.
Und ja, ich habe dann auch noch ein paar größere Dinge in Vorbereitung, die im Laufe des Jahres dann erscheinen sollen. Aber vielleicht habe ich mich auch verschätzt und es dauert länger, bis die Geschichte so weit ist, dass man sie auf Lesende loslassen kann.
Aber sie können ja im Endeffekt dafür auf, können deinen Blog ja, können sich da ja mal einklinken. Alle Links dazu sind auch in den Shownotes drin. Gibt es denn ansonsten
Danke
noch
sehr, ja.
Orte, wo man dich irgendwie findet? Also bist du irgendwie in den sozialen Medien präsent?
Ich bin bei Hessen Social unterwegs. Und ja, sonst eigentlich eher nicht mehr. Also bei Facebook oder so habe ich mich gelöscht vor einiger Zeit. Und ich muss sagen, ich finde den Zustand jetzt sehr angenehm.
Das glaube ich. Okay, sehr schön. Susanne, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das anhört, wenn es denn fertig ist, muss ich sagen.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend.
Dankeschön, ebenfalls.
Danke.
Dann
Tschüss.
bis demnächst. Man liest sich. Tschüss.
Das war das Interview mit Susanne Bonn. Sie ist Autorin und Übersetzerin. Vielen Dank an dieser Stelle, dass sie sich die Zeit dafür genommen hat. Und auch an dich, dass du dir die Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn du magst, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder bewerte doch gerne diesen Podcast auf Spotify, Apple Music oder überall, wo du Podcasts sonst hörst. Das würde mich sehr freuen und bringt diesen Podcast auf jeden Fall auch immer weiter. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Donnerstag. Wenn du magst, hören wir beiden uns am Freitag wieder. Dann habe ich wieder eine brandneue Hörspielempfehlung für dich. Also, bis dahin, hab noch einen schönen Tag. Ciao.